Gut. Ja, danke für die Steilvorlage in meine Predigt hinein. Ich muss mal gucken für eine Predigt. Ich habe hier ein bisschen was mitgebracht. Braucht man natürlich eine Bibel. Sonst ist es ja nicht Gottes Wort, sondern nur mein Wort. Und da brauchen wir uns nicht für zu treffen. Und ja, wer mich noch nicht kennt, ich bin der Thomas Wölki. Und ich war hier mal in der Gemeinde, vielleicht kennt mich der ein oder andere noch. Ich bin 29 Jahre alt, habe Theologie studiert und jetzt auch soziale Arbeit. Habe eine Frau, die heißt Regina, und einen kleinen Sohn, der schläft hoffentlich jetzt gerade, den Ben. Genau. Und wenn ihr noch andere Fragen habt, kommt danach einfach auf mich zu. So, ich habe was mitgebracht, und zwar will ich jemandem ein Geschenk geben. Und da bräuchte ich jemanden von den Schulkindern, vielleicht dich? Weil ich sehe sonst keine Schulkinder mehr. Also ich habe hier zwei Geschenke, ich zeige sie mal. Einmal das hier und einmal das hier. Und man darf sich eins von diesen Geschenken mal aussuchen. Wer hat denn den Mut? Oder möchte der Joel vielleicht nach vorne kommen? Nein? Keiner traut sich. Nein. Der Richard. Okay, Richard, komm. Komm nach vorne. Bevor mir die Zeit davon rennt. Okay, Richard, also wir haben hier zwei Geschenke. Albert. Du siehst aus wie dein Bruder. Genau. Genau, Albert. Ja, ich habe hier zwei Geschenke. Du darfst dir eins mitnehmen und nach Hause nehmen und es behalten. Genau, such dir eins aus. Genau. Sehr gut. So, jetzt kannst du es mal aufmachen, was es ist. Ich mache mal das andere Geschenk, das behalte ich. Genau. Warte. So. So. Oh, eine M&M's-Packung, zufällig meine Lieblingssorte. Genau, ich guck mal, was ich jetzt hier Schönes drin habe. Ich habe etwas Größeres geschenkt bekommen. Hat meine Frau gestern Abend noch eingepackt. Ja, gucke ich mal rein. Ach, was ist denn hier los? Nee. Irgendwo muss noch. Ah, ist gar nichts drin. Ich dachte, du hättest mir noch einen Bonbon eingepackt. Hast du mir noch? Ach, hier. Ah, genau. Du darfst dir die gleich mitnehmen, kannst du vielleicht hier vorne nochmal liegen lassen. Ja, genau. Genau, kannst dich gerne wieder hinsetzen, danke. Gut, es hat nicht ganz geklappt. Ich habe gehofft, dass ein kleines Kind nach vorne kommt und er sagt, oh, ich will dieses große Geschenk haben. Aber ihr seid natürlich schon etwas älter und erfahrener. Und ihr merkt schon, was irgendwie, wenn er schon so zwei Geschenke hinstellt und das eine vielleicht nicht so toll aussieht, da könnte ja was dahinter stecken. Und das hast du sehr gut rausbekommen, Albert. Und darum geht es auch ein bisschen. Also, ich stelle das mal so hin, dass man es sieht. Hier ist sowas ganz Kleines drin. Darum geht es so ein bisschen. Das kennen wir so ein bisschen in unserem Leben. Vielleicht jemand, der schon mal ein gebrauchtes Auto gekauft hat. Man geht hin, guckt sich das Auto an. Und denkt sich, boah, sieht top aus, super, nochmal poliert und so. Und dann kauft das und dann, ja, nach einer Woche geht der Motor kaputt. Und man denkt sich so, oh Mann, ey. Ich glaube, es ist der Anne Kaufmann mal so passiert, dass er dann gedacht hat, so, ey, hätte ich doch mal vielleicht mit mehr Wissen mal in das Auto geguckt. Oder, ja, also etwas, was irgendwie von außen schön aussieht und ja, vielversprechend aussieht, heißt aber nicht immer, dass innen drin, ja, was Vielversprechendes drin ist, ne? Und darum geht es auch heute in dieser Predigt. Wir Menschen sehen oftmals den Schein von außen. Wir kennen es ja in unserer Gesellschaft, oh, es gibt echt viel Werbung und ey, das ist toll und das wird super angepriesen und es sieht alles schön aus. Und wir sind darauf getrimmt, eher darauf zu gucken. Aber Gott sieht was anderes, Gott sieht, was innen drin ist. Genau. Und da wollen wir heute mal in unseren Text gehen Und zwar, der wurde schon so ein bisschen vorgespielt und ich will ihn heute nochmal zeigen, so mit ein paar Bildern, damit man ein bisschen mitkommt. Und die Vorgeschichte sieht so aus, da können wir schon das erste Bild sehen. Genau, das haben wir gehört, der Saul, der damalige König, der war ganz groß gewachsen und das ganze Volk hat ihn auserwählt, König zu sein. Die wollten unbedingt von Gott einen König und Gott hat gesagt, okay, wenn ihr einen König wollt, dann kriegt ihr einen König. Und der war ganz groß gewachsen, der war sozusagen, die Bibel sagt, der war ein Kopf größer als das gesamte Volk, also sozusagen nochmal ein Kopf größer, so groß. Und mächtiger Krieger, stark und mutig. Ja, so ganz mutig war er nicht, er war auch ganz schön ängstlich, aber ja. Und er hatte Auftrag von Gott und den hat er nicht wirklich ausgeführt, weil er Angst hatte. Weil er Angst hatte vor dem Volk, dass das Volk ihn vielleicht auslacht. Und da hat er nicht auf Gott gehört, sondern er hat eher gesagt, oh, es geht mir eigentlich um meine Ehre. Und da war er ganz schön hochmütig und stolz. Und dann hat Samuel ihm gesagt, Gott hat dich verworfen. Ja, traurige Geschichte. Aber Gott sagt dann zu Saul, okay, ich will mir einen eigenen König aussuchen, der nach meinem Herzen ist. Und da steigen wir in unsere Geschichte ein. Und da lese ich vor, wie es weitergeht in 1. Samuel 16, 1 bis 13. Und der Herr sprach zu Samuel, das ist der Prophet, bis wann trägst du noch Leid um Saul, da ich ihn doch verworfen habe, dass er nicht mehr König sein soll über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin, ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiter senden, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ausersehen. Samuel aber sprach, wie soll ich hingehen? Wenn Saul es erfährt, so wird er mich töten. Und der Herr sprach, nimm eine junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Und du sollst Isai zum Schlachtopfer einladen. Ich aber will dir zeigen, was du tun sollst, sodass du mir den salbst, den ich dir nennen werde. Und Samuel machte es so, wie es ihm der Herr gesagt hatte, und begab sich nach Bethlehem. Da kamen die Ältesten der Stadt ihm zitternd entgegen und sprachen, bedeutet dein Kommen Frieden? Er sprach, ja, Frieden. Ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer ein. Und es geschah, als sie hereinkamen, da sah er Eliab an und dachte, gewiss ist hier vor dem Herrn sein Gesalbter. Das ist der Gesalbte. Aber der Herr sprach zu Samuel, schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Da rief Isai den Adinadab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen. Und er sprach, diesen hat der Herr auch nicht erwählt. Da ließ Isai den Schama vorübergehen, er aber sprach, diesen hat der Herr auch nicht erwählt. Okay, so ließ Isai sieben seiner Söhne vor Samuel vorübergehen, aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat sie nicht erwählt. Und Samuel fragte den Isai, sind das alle jungen Männer? Er aber sprach, der Jüngste ist noch übrig und siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Da sandte er hin und ließ ihn holen, und er war rötlich mit schönen Augen und von gutem Aussehen. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn dieser ist's. Da nahm Samuel das Salböl und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Genau. Ja, Eine echt spannende Geschichte. Und da beginnen wir mal gleich mit meinem ersten Punkt. Und zwar, Gottes Kriterien sind ganz anders als menschliche Kriterien. Genau. Gottes Kriterien sind anders als menschliche Kriterien. Nämlich, wir haben zwei Leute, das ist der Samuel, der Prophet, und der Isai. Genau. Der Samuel hat über den Saul getraut, hat gesagt, oh, der Saul, der war so groß und so stark und so mächtig. Warum hat der Herr ihn bloß verworfen? Der hätte es doch noch schaffen können. Aber Gott sagt, nee, der Saul, der ist es nicht. Und der Isai, der war einer, der auch gesagt hat, boah, wenn der Samuel zu uns kommt, das ist eigentlich übelst große Ehre. Das wäre so, als ob Angela Merkel bei euch klingeln würde und sagen würde, hier ist die Bundeskanzlerin, lasst mich mal bitte rein. Ich will mit euch ein Fest feiern. Hä? Also ich glaube, da würde ich dann auch alle meine Verwandten anrufen und sagen, ey, kommt mal schnell nach Görlitz, egal wie weit ihr weg wohnt. Ey, Angela Merkel ist bei mir, lasst uns feiern. Im Fünf-Sterne-Restaurant oder weiß ich nicht, wo man hier ganz teuer essen gehen kann. Das war eine Ehre. Es war unglaubliche Ehre, dass dieser Prophet gekommen ist. Und die fragen, ey, bedeutet dann kommt Frieden? Also heißt es, dass Gott Frieden schenken wird, Segen schenken wird? Oder bedeutet dein Kommen Gericht? Haben wir irgendwas falsch gemacht? Und da sagt Samuel Frieden. Und da denkt sich der Isai bestimmt, ja, jetzt gibt's Segen. Und wahrscheinlich für meinen ältesten Sohn. Und es war in der Kultur so, dass natürlich der Älteste bekommt den Segen, bekommt das meiste. Aber wir sehen immer wieder in der Bibel, Gott erwählt nicht die Ältesten. Und das ist nicht sein Kriterium. Also das Kriterium war nicht, ja, wie Samuel sein Kriterium aufgestellt hat, oh, der große, starke Saul, der ist es, der fähig ist, das Volk zu führen. Und auch nicht der Älteste oder der Zweitälteste, der Drittälteste. Und die gehen alle durch wie so eine Modenschau. So ein bisschen Germany's Next Topmodel und am Ende, wer kriegt das Bild, wer ist dabei, wer ist eine Runde weiter? Sondern Gott hat andere Kriterien. Und Gott verwirft sie alle und er sagt einfach, ey, der Mensch schaut auf das, was außen ist, was schön aussieht, was irgendwie stark aussieht, aber Gott schaut ins Herz. Und das ist viel wichtiger. Und das ist Gottes Kriterium. Er kennt sozusagen die Herzen. Er sieht eine Stufe tiefer. Wenn wir hier die Geschenke haben und von außen sieht es super schön aus, das Geschenk, aber Gott hätte gleich gesagt, ey, hier, gib mir mal das andere, da ist was viel Schöneres drunter. Der Albert hat es vermutet, aber bestimmt wusste er es nicht ganz genau. Ne? Hätte ja auch ein Trick sein können. Ich hätte ja auch das andersrum, naja, mal gucken, aber nee. Gott sieht eine Schicht tiefer. Und das auch bei uns. Er schaut nicht auf die Muskelkraft, sondern er schaut auf das Herz, ob es aufrichtig demütig ist und ob es Gott vertraut. Und er hat gesehen, dass Sauls Herz Gott nicht vertraut hat. Und deswegen hat er ihn verworfen. Ich habe mal was mitgebracht. Und zwar, ich habe hier, naja, das soll eigentlich ein Fußball sein, habe ich jetzt dem kleinen Boas noch schnell abgeluchst, weil ich nichts Besseres hatte. Vielleicht kennen das Leute, ja, ich dachte, es sind noch ein paar mehr Kinder da. Wenn man in der Schulklasse ist und dann wird im Sportunterricht gewählt, wer wird denn immer gewählt? Natürlich immer die Schnellen, Starken, die Großen. Man stellt sich immer so eine Reihe auf, wer ist der Größte? Ich war immer der Zweitgrößte in der Klasse. Deswegen, aber da werden immer die Großen und am Ende bleiben die Kleinen. Und dann denkt man sich so, hä, warum eigentlich? Aber das Interessante ist, ich arbeite gerade im Förderschulzentrum, dass oftmals die Großen und Starken, die spielen oftmals ihr eigenes Spiel, die passen nie ab, die sind schnell, die machen ihr eigenes Ding und es kommt gar kein Spiel zustande. Und ich merke manchmal, dass wenn es eine gute gemischte Gruppe ist, dass wenn auch die Kleinen dabei sind, dass die halt auch mal einen Glückstreffer haben und dann das Tor machen oder mal abspielen. Und dann merkt man manchmal, oh, die eigentlich scheinbar schwächere Mannschaft gewinnt dann, weil die besser zusammenspielt. Und so kennt man das manchmal im Fußball, wenn WM ist, boah, man hat den Favoriten, oh, die haben die besten Spieler, Ronaldo und weiß ich nicht wer. Aber manchmal wird dann auch plötzlich ein Außenseiter, wird dann Weltmeister und man denkt sich, hä, wie haben die denn das geschafft? Ja, weil Es kommt nicht immer darauf an, was von außen ist, sondern ey, wie ist das Herz? Und gerade im Fußball merkt man das ganz doll. Okay, spiele ich ab? Ist die Stimmung im Team gut? Oder macht man sich gegenseitig fertig? Oh, warum hast du den schon wieder verschossen? Und da sieht man beim Fußball sehr gut, oh, es kommt nicht nur auf die äußere Stärke an, sondern auch auf die innere Stärke. Genau. Ja, wie können wir das jetzt praktisch auf unser Leben übertragen? Jetzt könnte ich sagen, okay, ganz einfach, guckt nicht nur auf die Äußerlichkeiten, guckt auch auf das Innere. Aber das sagt der Text nicht genau. Der Text sagt eigentlich, prüfe Dinge mit Gottes Kriterien. Also prüfe nicht mit deinen eigenen Augen, ich kaufe jetzt ein Auto und ich gucke dann einfach sozusagen, wie er außen aussieht, aber natürlich auch, der Herr Wölki, der Thomas, der hat ja gesagt, ich soll auch innen reingucken. Nee, ich soll nach Gottes Kriterien urteilen. Das sieht dann ungefähr so aus, dass ich mir überlege, wozu benutze ich das Auto eigentlich? Brauche ich das Auto? Nutze ich das Auto auch zu Gottes Ehre? Und habe ich das Auto nur für mich? Oder sage ich auch so, verleihe ich es mal meinen Geschwistern im Glauben, wenn der eine mal irgendwo hin muss oder Not hat? Nach welchen Kriterien kaufe ich dieses Auto? Kaufe ich es nach meinen Kriterien? Das ist so ein super Sportflitzer und ich habe alles angespart, damit ich dann sozusagen super rumfahren kann, an die andere Seite, und rausgucken kann. Oder kaufe ich dieses Auto, weil ich überlege, wie kann ich damit Gott die Ehre geben? Oder ein ganz einfaches Beispiel für die jungen Leute, Partnerschaft. Oftmals natürlich guckt man erstmal von außen, super, Partner, sieht gut aus. Aber bevor ihr euch auf diesen Partner einlasst, überlegt mal, wie das innen drin aussieht. Und dann nicht nur die Kriterien, hat der einen guten Charakter, ist der hier hat der ein Herz für die Umwelt oder so. Sondern ist die Frage, schlägt bei dem Partner auch das gleiche Herz für Gott? Ist es jemand, der auch Gott nachfolgen will? Wenn ich mir bewusst mache, ich will Gott nachfolgen, nehme ich mir einen Partner, der auch Gott nachfolgen will, der auch das Herz nach Gottes Willen hat, oder sagt er auch, Gott ist mir nicht so wichtig, ich mag dich so, wie du bist, du machst deinen Glauben, ich mach meinen Glauben, aber dann wird es immer auseinandergehen. Also welche Kriterien setze ich bei was an? Setze Gottes Kriterien an. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt kommt jetzt, das ist ein Prinzip, was Gott immer wieder in der Bibel zeigt und das total wichtig ist. Das ist, Gott erhöht die Schwachen und Demütigen und erniedrigt die starken Hochmütigen. Genau, und da habe ich jetzt, schauen wir uns den Saul nochmal an. Der Saul vertraut im Endeffekt Gott nicht und sagt eher, ich suche meinen Ruhm bei Menschen. Die Menschen sagen, komm Saul, wir brauchen noch hier diese Rinder. Und Gott sagt eigentlich, nee, die Rinder brauchst du nicht, die sollst du schlachten und die sollst du weglassen. Aber Saul hört eher auf die Menschen und ihm ist das wichtiger. Und ist dann eher hochmütig und sagt, ich brauche die Anerkennung von dem Volk, aber nicht Gottes Anerkennung. Im Gegenzug haben wir jetzt David. David ist einer, der jetzt, da ist diese Party und die Leute, die sind zusammen. Und wahrscheinlich wird David dann hier, wie wir es gerade gesehen haben, auf der Weide sein. Und vielleicht kommt ein Knecht vorbei und sagt, David, du wirst es nicht glauben. Angela Merkel, Samuel ist bei uns. Und du musst unbedingt kommen. Und dann David sagt, ich habe hier noch die Schafe. Das geht ja mal gar nicht, wie wir es gerade gehört haben. Also David denkt nicht daran, ich will da mit. Vielleicht kriege ich ja noch den Segen. Kann ja sein. Nee, David bleibt bei der Herde. Auch wenn er vielleicht gehört hat, so schon Gerüchte, da ist jemand genau in unserer Familie, der so richtig berühmt ist. Und er sagt sich so, nee, ich bleibe bei meinen Schafen, ich bleibe treu. Gott hat mir diese Schafe anbefohlen. Und deswegen bleibe ich bei diesen Schafen. Und ich gucke nicht darauf, rechts oder links, wo könnte ich jetzt irgendwie noch was Spannenderes machen, als nur sitzen, Schafe fressen. Sondern ich bleibe da und bin treu. Und man hört es ja in der Geschichte, David war treu bei seinen Schafen. Und deswegen ist es echt interessant, dass am Ende halt alle sozusagen Brüder durchgehen. Und dann am Ende gesagt wird, wartet mal, da ist noch der Kleinste. Alle warten auf diesen Kleinsten. Puh. Das war ganz schön peinlich. Alle drängeln sich vor, ey, ich will jetzt mal vor Samuel vor und vielleicht kann ich. Und ja, stellt euch mal bitte in der Reihe so nach eurem Alter. Ah, jetzt bin ich gleich dran. Okay, und Laufsteg und und ich drehe mich mal. Und, was sagst du, Samuel? Nee, leider nicht. Gott hat dich nicht erwählt. Ah, Mann, nee. Und im Endeffekt müssen sie jetzt alle warten und denken, oh nee, der Kleinste. Oh nee, jetzt kommt der. Und die waren alle eifersüchtig und haben eigentlich nur auf ihren Ruhm geguckt. Aber David war treu und hat auf das geguckt. Und was macht Gott? Er erhöht ihn. Er ehrt ihn. Und was lesen wir in der Bibel? Und das finde ich total, total krass. Da steht, und der Herr sprach, auf, salbe ihn. Und Samuel nahm das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Mitten unter seinen Brüdern. Die standen alle drumherum. Mitten unter seinen Brüdern. Und da denkt man sich so, ja, da werden die bestimmt gedacht haben, krass, warum kriegt jetzt der Kleinste? Eigentlich ist es doch Tradition, dass der Größte den Segen kriegt. Aber bei Gott zählt es nicht, sondern zählt das Herz. Und Gott konnte sehen, ey, David hat ein Herz. Und das sehen wir dann später, wenn David König ist oder auch davor, dass er immer wieder treu ist, dass er Gott liebt und dass er sich auch immer wieder selbst demütigt vor Gott und sagt, Gott, ich kann es nicht schaffen, hilf du mir. Und das hat den David ausgemacht. Ja, wie kann ich das veranschaulichen? Also wir haben ja heutzutage auch so eine Gesellschaft, oh, das Größte, das, da finanzieren wir alles hin. Und es gab mal in Tansania, gab es mal eine ganz große Hungersnot. Und die Bundesregierung hat dann gesagt, okay, wir wollen mal ganz viel Geld geben, damit Tansania da rauskommt. Also in Afrika ist es. Und die haben dann das ganze Geld UNICEF und die ganzen großen Organisationen gegeben. Achso, da habe ich noch was mitgebracht hier. Kommt zwar nicht aus Afrika, habe ich gerade von meinen Schwiegereltern aus Jerusalem bekommen, aber das ist ja auch so ein bisschen afrikanisch, ne? Und plötzlich hat die Bundesregierung gemerkt, diese große Organisation, die gehen rein in das Land, machen vielleicht gerade so relativ viel, aber dann gehen die wieder raus und nachhaltig kommt nichts dabei raus. Die bohren Brunnen und alles, aber die versiegen dann immer wieder und die wissen gar nicht, wie es das Land bestimmt. Und irgendwann hat die Bundesregierung mal ein bisschen recherchiert und gemerkt, aha, da gibt es so eine kleine Missionsgesellschaft von bibeltreuen Christen. Und die machen da schon jahrelang gute Arbeit. Und die haben gemerkt, krass, die machen nachhaltige Arbeit. Und plötzlich hören die halt, dass die Bundesregierung denen halt übelst viel Geld gibt und gesagt, ey, ihr macht gute Arbeit und helft den Leuten, macht weiter. Und das finde ich unglaublich, dass genau an diesem Punkt man auch wieder sieht, okay, die, die irgendwie groß Werbung machen, UNICEF sehe ich immer wieder auch auf der Berliner Straße und so, die machen wahrscheinlich auch irgendwie gute Arbeit, hier humanitäre Hilfe, aber da gibt es dann auch Leute, die wollen wirklich ständig an den Leuten dranbleiben in den Ländern und die machen nachhaltige Arbeit und die wurden dann von der Bundesregierung honoriert und genauso ist es bei Gott, dass die, die treu sind und ihm vertrauen, auch im Kleinen, dass der sie über Größeres setzt. Afrika. Ja, wie ist es bei uns mit unserem Herzen? Wo sind wir hochmütig? Ich habe mal überlegt, ich meine, stolz zu sein über etwas ist ja nicht schlimm, wenn man halt eine eigene Leistung gebracht hat, aber irgendwann, wenn man irgendwann ganz doll stolz auf das ist, was man hat, dann wird man irgendwie hochmütig, überheblich. Und dann ist halt die Gefahr, dass man sich überhebt. Also man hat halt immer Schwereres und irgendwann überhebt man sich, weil es schwerer ist, als man selber tragen kann. Und ich musste so an meinen Vater denken. Hier sind ja auch einige, die wahrscheinlich hier so mein Vater sein könnten. Und ich habe gedacht, das ist so die Generation, die zu DDR-Zeiten echt einiges aufbauen mussten, einiges schaffen mussten. Und da habe ich echt Respekt davor, weil ich denke so, boah, die haben wirklich, also meine Mutter sagt immer, aus Scheiße Gold gemacht. Und das ist wirklich so, was man damals gemacht hat, ist echt eine Leistung. Und da sage ich, ey Papa, das hast du echt toll gemacht. Und gleichzeitig merke ich aber, dass diese Generation es total schwer fällt, diese Aufbaugeneration, die das alles aufgefallen hat, denn schwer fällt, wenn es mal nicht so läuft, wenn sie mal Fehler machen. Da merke ich so, mein Vater, der versteckt dann seine Fehler oder versucht es schnell zu rechtfertigen. Ah, nee. Und da kommt wenig so, ey, Entschuldigung, ich habe was falsch gemacht. Da kommt eher so, oh, ist doch nicht so schlimm und das schnell mal verstecken. Und ja, es ist schwer, den Fehler zuzugeben oder auch Hilfe anzunehmen. Weil man hat ja damals alles selber geschafft. Man hat es ja irgendwie selber gepackt. Und da merke ich so, da ist so ein Stolz gewachsen. Klar, man kann stolz sein auf sich, aber irgendwann kommt man vielleicht an den Punkt, ey, ich brauche Hilfe. Und das ist echt das Schwierigste und das zeigt Gott immer, das sind die Menschen, denen es am schwersten auch fällt, zu Gott zu kommen, die innerlich sagen, oh, eigentlich schaffe ich das selber. Nee, ich brauche keinen Gott. Ich schaffe es selber. Und da bin ich so berührt und denke aber so, schaffen wir es wirklich selber oder kommen wir an einen Punkt, wo wir auch sagen müssen, ey, Gott, hilf mir. Und das finde ich so wichtig. Wo sind wir, wo haben wir Punkte in unserem Leben, wo wir stolz sind, überheblich sind? Und ja, können wir auch zu Gott kommen und uns demütigen vor ihm und sagen, Gott, ich brauche dich einfach. Und das ist die zweite Anwendung, wo können wir Fehler zugeben, wo demütigen wir uns vor Gott. Und Demut wird in der Bibel folgendermaßen beschrieben. Demut bedeutet, den anderen höher achten als mich selbst. In Philipper 2,3, den anderen höher achten. Das bedeutet, wenn ich jemandem gegenüberstehe, dann sage ich, ey, cool, du hast echt coole Fähigkeiten und ich achte dich höher als mich selbst und ich sage nicht, ey, geh mal zur Seite, ich will mal ganz kurz den Segen haben, sondern ich sage, ey, hier, du kannst vorgehen. Du kannst mal vorgehen. Oder beim Essen, man steht an und sagt, oh, ich habe so Hunger, ey, lass mich mal vor. Nee, ich achte dich höher, du kannst vortreten. Das ist Demut. Und ja, wo ist es bei uns, dass wir den Nächsten höher achten als uns selbst und die Schwachen sozusagen erheben? Und das sieht man im Neuen Testament, gerade in der Gemeinde, und das sollte das Kennzeichen von uns Christen sein, dass wir gerade die Schwachen, die nicht so gut oder so stark aussehen, dass wir die nach vorne stellen und sagen, ey, hier, du kriegst den Ehrenplatz hier in unserer Gemeinde. Ey, hier, kann ich dir einen Kaffee holen? Kann ich dir ein Stück Kuchen holen? Und das hat wirklich Auswirkungen und das zeigt so das Herz Gottes, was ihm wichtig ist. Gott erhöht die Niedrigen und das sollten wir auch tun und er erniedrigt die Hohen. Und deswegen, wir sollten uns erniedrigen, wenn wir meinen, okay, ich bin schon stolz auf das, was ich habe, aber es kommt von Gott. Und gleichzeitig soll ich die niedrig sind, echt erhöhen und sagen, ey, komm, setz dich mal dahin, ey, ich tritt mal zurück oder ich mache dir einen Kaffee, ich laufe für dich. Du kannst jetzt mal sitzen bleiben. Genau. Und den Lohn, den kriegen wir am Ende im Himmel. Und das sagt Jesus auch in Matthäus 6, Vers 1. Ey, ihr sollt nicht eure Taten vor allen Leuten breittreten und sagen, ey, guck mal, was ich Tolles gemacht habe. Sondern ihr sollt nichts sagen, weil was im Verborgenen ist, das wird Gott belohnen. Also, das kenne ich auch manchmal, also von meiner Familie so ein bisschen. Meine Oma hat nicht viel Anerkennung von ihrem Vater bekommen und da merkt man das schon immer wieder. Hat's dir geschmeckt? Na, sag doch mal, war's gut? Und ja, ich hab's gut gemacht und so. Und ich gebe ihr auch gerne die Anerkennung, aber ich denke manchmal, Oma, es wäre auch cool, wenn du es einfach machst und ich komme das schon von alleine. Du brauchst mich nicht dran erinnern. Du machst es gut. Und genau. Und wir sind auch hier im Familiengottesdienst, deswegen sagt, macht euch immer wieder bewusst, lernt von den Jüngeren, auch die Älteren noch, und lasst euch von den Jüngeren etwas sagen, so wie von mir, auch wenn ihr denkt, ach, der redet da vorne, der hat nicht das durchgemacht, was ich durchgemacht habe. Lernt von den Jüngeren und wir Jüngeren sollten uns auch sagen, ey, wir können von den Älteren auch lernen. Das ist total wichtig. Genau. Deswegen komme ich gerne zu meiner Oma und die erzählt mir immer viel und da lerne ich eine Menge. Der letzte Punkt. Gott erwählt seinen König. Gott erwählt seinen König. Wir hatten jetzt Saul, der vom Volk erbeten wurde und sie haben gesagt, boah, wir wollen einen starken König, so wie die anderen Völker haben. Und er hat versagt und Gott sagt, jetzt bin ich dran. Jetzt, ihr habt gemerkt, dieser König, der taugt nichts. Jetzt sage ich euch, welchen König ihr nehmen sollt. Jetzt kommen meine Kriterien ran. Und ja, Gott schaut ins Herz, Gott schaut auf David und David ist so ganz anders, denn er liebt Gott aufrichtig und folgt ihm demütig nach. Und das sieht man immer wieder, dass wenn er Fehler macht, tut er Buße vor Gott. Saul tut keine Buße mehr und er liebt Gott. Und das ist interessant. Saul bedeutet der Erbetene. Also das Volk hat sich einen König erbeten und er hat es bekommen. Und er war es nicht. Und was heißt David? David bedeutet der Geliebte. Er ist von Gott geliebt. Er ist der, der geliebt ist von Gott. Und das weiß David mehr als jeder andere. Und das macht ihn so besonders. Wissen wir, dass wir von Gott geliebt sind? Und das ist die größte Anerkennung, die wir überhaupt brauchen, dass wir von Gott geliebt sind. Und weil er das immer wieder weiß, weiß er, auch wenn ich versage, ey, ich bin geliebt. Auch wenn ich als König auch mal einen Fehltritt mache, und die hatte auch David denn später, er ist geliebt. Und Gott möchte Menschen, die er lieben kann. Die Menschen, die im Herzen sagen, ja Gott, ich will deine Liebe annehmen. Und diesen König salbt er, diese Menschen möchte er, die seine Liebe annehmen, die sagen, ja Gott, ich will einfach deine Liebe annehmen. Was wir auch hier vorne gehört haben in dem Gebet, es unterscheidet uns von allen anderen Religionen. Wir müssen nicht irgendwas leisten, wir müssen nicht Gott lieben, indem wir alles irgendwie machen und schaffen und dann verdienen wir uns seine Liebe. Nein, wir müssen eigentlich nur die Menschen sein, die wissen, ey, ich bin von Gott geliebt. Und dann kommt die Liebe automatisch zu Gott zurück. Gott hat mich geliebt. Diesen König will er auf dem Thron haben, der weiß, ich bin von Gott geliebt und deswegen will ich alles tun, was er möchte, weil ich liebe diesen Gott. Er ist gut. Und trotzdem merken wir, David versagt. Und ja, das ganze Buch Samuel zeigt aber noch was anderes. Und darauf will ich gleich eingehen, aber erstmal noch eine Veranschaulichung. Ach ja. Ich brauche mal hier diesen Stuhl. So, denn Gott hat gesagt, aus David soll ein König kommen, der für immer da ist, der immer aufrichtig vor Gott ist, der demütig ist. Und wir wissen, wer das ist. Das ist Jesus Christus. Also der Gesalbte, wir sehen ja hier, David wird gesalbt, das bedeutet der König. Und Gesalbter heißt im Neuen Testament Christus. Genau, Christus. Und das ist Jesus Christus. Er vom Stamm David sozusagen abstammt. Und er möchte König in unserem Leben sein. Und jetzt ist die Frage, das ist der Stuhl, ja? Wer sitzt auf diesem Stuhl, auf deinem Stuhl? Was sitzt da? Sitzen die M&Ms da und sagst, oh, Süßigkeiten ist mein Ding, ich lebe für Süßigkeiten. Oder sitzt da, keine Ahnung, sitze ich selber drauf und sage, oh, ich habe es geschafft, ich habe mir alles erarbeitet, ich bin derjenige, der alles geschafft hat, ich sollte entscheiden über mein Leben. Oder sage ich, Jesus, setz du dich auf den Stuhl, sei du König in meinem Leben, sei du König in meinem Herzen, auf dem Stuhl, ich gebe es dir. Ich gebe dir den Stuhl. Und das ist unsere Entscheidung, ob wir Gott auf diesen Stuhl lassen oder nicht. Und deswegen dürfen wir aber wissen, ey, Gott, also Jesus ist der bessere König als David sogar. Er hat ja in Demut ist er gekommen. Und wir haben ja gelesen in Bethlehem und wir wissen ja, in Bethlehem ist Jesus geboren. Und wie ist Gott Mensch geworden durch Jesus? Und in Bethlehem ist er als kleines Kind geboren. Es gibt nichts Kleineres und ja, Hilfloseres als ein Kind. Gott hat sich ganz gedemütigt. Gott ist Mensch geworden und ist ganz, ganz klein geworden. Noch kleiner als David war. Er ist noch kleiner geworden. Und das Interessante ist, dieser König, Jesus, hat sich gedemütigt und ist bis ans Kreuz gegangen. Für unseren Hochmut, für unseren Stolz, damit wir nicht dadurch zu Fall kommen, hat er das alles auf sich genommen und hat gesagt, ey, ich liebe dich. Und die Frage ist, nimmst du diese Liebe an und sagst, ja, sei du mein König, ich will dich lieben. Und das hat David auch immer wieder gemacht. Er hat gesagt, Gott ist der König. Und er hat mir das Volk anvertraut, aber er ist der König und er wirkt durch mich. Und wie ist es bei uns? Sitzt Jesus auf dem Stuhl, sitzt Gott auf dem Stuhl und darf durch uns wirken. Sage ich, Herr Jesus, hier nimm es, oder sind es andere Dinge, die du auf diesen Stuhl stellst? Und deswegen ist es total wichtig, dass wir wissen, okay, wer ist König in unserem Leben? Und Gott erwählt seinen König. Er sagt, ey Leute, das ist der beste König. Es gibt keinen größeren König, der sich so sehr gedemütigt hat wie Jesus. Nimm diesen König an. Aber ob wir ihn annehmen oder nicht, liegt bei dir und bei mir. Und deswegen will ich zusammenfassen. Menschen sehen den Schein, aber Gott kennt das Sein. Wir sehen auf das Äußere oftmals, aber Gott kennt dich ganz genau, dein Herz. Er sieht deinen Stolz, deinen Hochmut. Er kennt alles. Aber Gott schaut auf andere Kriterien als wir Menschen und deswegen sollten wir nach seinen Kriterien leben. Kennen wir Gott? Kennen wir die Bibel? Wissen wir, wie Gott das Kriterien sind und handeln wir danach? Zweiter Punkt war, Gott erhöht das Niedrige und erniedrigt das Hohe. Und da ist es auch so, erniedrigen wir uns vor Gott, damit wir dann zur rechten Zeit erhöht werden und nehmen wir andere nach vorne und sagen, ey bitte, ich achte dich höher als mich. Und das Letzte war, Gott erwählt seinen König. Lass ihn König in deinem Leben sein, denn er ist der demütigste, der beste König, den du jemals kriegen kannst. Denn Jesus hält, was er verspricht. Nicht so wie dieses Geschenk. Das hat viel von außen hergemacht und hat gesagt, ey, da ist bestimmt was Gutes drin, aber es hält nicht, was es verspricht. Also ist ganz schön wenig dabei rausgekommen. Und hier haben wir, ja, eher was Zerknülltes, aber es hält auf jeden Fall, was es verspricht. Also für mich, das ist so meine Lieblingssorte. Hält es, was es verspricht. Jesus hält, was er verspricht. Und ja, deswegen möchte ich euch ermutigen, schaut auf ihn und nicht auf die Äußerlichkeiten. Amen.